NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Das neue Jahr hat begonnen. Da können wir uns ja mal um unsere guten Vorsätze kümmern. Weniger naschen, mehr Sport treiben, mehr Zeit für Freunde und Familie einräumen, mehr Strom sparen und. Gute Vorsätze, die den meisten von uns nicht ganz fremd sind, weil wir sie eigentlich schon im letzten Jahr hatten und in dem davor. Eigentlich hatten wir sie schon immer. Um gute Vorsätze geht es heute auch in unserem Schwerpunkt in Logo und darum, warum wir sie immer wieder haben und dann doch wieder verwerfen. Ein weiteres Thema in der Sendung: Weltraummissionen, und zwar die, die in diesem Jahr beginnen und die, die enden werden. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Die Zeit, in der wir uns Gedanken über Silvesterraketen machen müssen, ist mal wieder für ein Jahr vorbei. Dann kommen wir doch jetzt mal zu den größeren Raketen. Denn inzwischen laufen die Vorbereitungen für die neuen Raumfahrtmissionen in diesem Jahr. Tatsächlich wird 2017 ein Jahr werden, in dem zwar einige Missionen zu Ende gehen, aber andere auch geplant sind. Guido Meyer blickt voraus auf einige Höhepunkte im All, die uns bevorstehen.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of the Cassini spacecraft on a billion-mile trek to Saturn.
20 Jahre liegt dieser Raketenstart jetzt zurück. Ihre Milliarden Kilometer lange Reise zum Planeten Saturn hat die US-Raumsonde Cassini zu einem der erfolgreichsten Weltraumprojekte der vergangenen Jahrzehnte gemacht. Sie hat den Ringplaneten untersucht, ist an 5 seiner Monde vorbeigeflogen, hat einen weiteren Mond und einen weiteren Ring um Saturn entdeckt. Was will man mehr? Außer einem spektakulären Finale vielleicht, das im September anstehe, so Cassini-Projektwissenschaftlerin Linda Spilker. Am Ende der Mission wollen wir in die Lücke zwischen Saturn und seinem innersten Ring hineinfliegen. Wir werden den Planeten in dieser Entfernung 22 Mal umkreisen. Beim letzten Umlauf dann soll Cassini in seine Atmosphäre eintauchen und verglühen. Für das Ende ihrer Raumsonde Dawn hat sich die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA ein anderes Szenario überlegt. Auch auf dem Zwergplaneten Ceres, den die Sonde derzeit noch beobachtet, gibt es vielleicht organische Moleküle. Diese, nach Meinung der Wissenschaftler, möglicherweise bewohnbare Welt wolle die NASA nicht mit irdischem Leben infizieren, so Carrie Bean, Dawn-Ingenieurin am Jet Propulsion Laboratory in Pasadena. Im Gegenteil. Unser Plan für Dawn ist, die Sonde am Ende ihrer Lebenszeit in einen Friedhofsorbit zu überführen. So sind wir sicher, dass sie nicht in Kontakt kommt mit möglichem flüssigem Wasser. Der Friedhof der Sonde soll so aussehen. Dawn wird abgeschaltet und ihr Leben als einsamer, künstlicher Mond beenden, der Ceres für immer umkreist. Ein ewiges Überbleibsel des Raumfahrtjahres 2017. Und auch auf unserem Mond wollen 3 Firmen für immer etwas hinterlassen, und zwar Rover. Wir reden über kleine Lander von der Größe eines Stuhls. Es geht darum, neue Technologien zu entwickeln und die Kosten des Zugangs zum Mond um eine ganze Größenklasse zu senken. Bob Richards ist einer der Gründer und der Geschäftsführer von Moon Express. Mit der gleichnamigen Sonde will das Unternehmen im Laufe des Jahres als erste Privatfirma auf dem Mond landen und einen Rover einen halben Kilometer über die Oberfläche fahren lassen. Gelingt dies, gewinnt das US-amerikanische Team den mit 30 Millionen Dollar dotierten Luna X Prize. Doch es sind noch 3 andere Firmen im Rennen. Wer zuerst erfolgreich fliegt, bekommt das Geld. Darum geht es auch dem kalifornischen Unternehmen SpaceX, das gegen Bezahlung seit 5 Jahren die internationale Raumstation mit Nachschub von der Erde versorgt, gut verpackt an Bord seiner Dragon-Kapsel. In diesem Jahr soll erstmals die Dragon V2 starten, die zweite Version des Drachen. Das ist das Vehikel, das Menschen ins All tragen wird, und zwar bis zu 7 Passagiere. Es könnte an die Raumstation docken oder einfach nur die Erde umkreisen und zurückkehren. Die Konfiguration ist ein wenig anders als bei den bisherigen Dragon-Raumschiffen. In den unbemannten Kapseln gibt es Regale für die Nutzlasten. In den bemannten wird es Sitze für die Astronauten geben. 2-mal will SpaceX in diesem Jahr die zukünftige Passagierkapsel Dragon V2 starten. Zunächst zu einem unbemannten Testflug, dann erstmals mit Astronauten, sagt SpaceX-Chef Elon Musk.
The goal of SpaceX is really to build the transport system.
Das Ziel von SpaceX ist es, ein Transportmittel bereitzustellen. Das ist so wie damals der Bau der Union Pacific Eisenbahn, die Kalifornien mit dem Rest Nordamerikas verband. Zu der Zeit gab es im Westen der USA noch keine Konsumenten, denn es lebte fast niemand in Kalifornien. Aber heute ist dort das technologische Herz der Vereinigten Staaten. Kalifornien ist der größte Staat der Nation. Aber dazu brauchte es Transportmöglichkeiten. Wenn man nicht hinkommt, kann aus dem Land nichts werden. Mein Ziel ist es also, sicherzustellen, dass sie dorthin kommen. Und dorthin heißt für Elon Musk zum Mars. Bereits in 2 Jahren will das Raumfahrtunternehmen eine unbemannte Sonde zum roten Planeten schicken. Den Grundstein für diese Red Dragon genannte Mission will die Firma in diesem Jahr legen. In der ersten Jahreshälfte soll erstmals die Trägerrakete Falcon 9 Heavy starten. Stark genug, um Nutzlasten zum Mars zu schießen. Wie Labore und Wohnmodule für die erste Astronautencrew auf dem roten Planeten. Das Jahr also wird ein Jahr der Abschiede von der einen oder anderen Mission werden, aber auch der Beginn für neue Abenteuer im All.
Das war ein Beitrag von Guido Meyer.
Cast a line out for an old friend of mine. I'd love to know you so much better this time. I'll throw it far enough to reach the break of day, and my old friend will hold on lightly. As I roll just like the river over rocks and over sand, I ain't scared.
Die Musik, die Sie hören, ist von Astrid North. Die CD heißt Precious Ruby. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, den guten Vorsätzen. Und die haben viele von uns für dieses Jahr. Haben Sie vielleicht letztes Jahr noch geraucht und jetzt die Zigaretten weggeworfen? Oder sich gleich zu Beginn des Jahres im Fitnessstudio angemeldet? So können gute Vorsätze aussehen. Wer es schafft, sie auch tatsächlich länger als nur ein paar Wochen umzusetzen, hat schon fast eine Medaille verdient. Denn in der Regel klappt das mit den guten Vorsätzen gerade mal ein paar Tage, wenn überhaupt. Dann gibt es nämlich meistens schon die ersten Ausnahmen. Irgendwann häufen sie sich, bis schließlich solche Ausnahmen dann doch wieder zur Regel werden. Warum scheitern wir immer wieder an unseren guten Vorsätzen? Darüber habe ich mit Katja Mierke gesprochen. Sie ist Wirtschafts- und Sozialpsychologin an der Hochschule Fresenius in Köln und hat sich lange damit auseinandergesetzt, was hinter unseren guten Vorsätzen wirklich steckt, warum wir sie Jahr für Jahr wieder haben und dann wieder schnell über Bord werfen. Was sind die Gründe dafür?
Ja, also ich denke, ein Teil des Problems ist, dass tatsächlich in puncto Neujahrsvorsätze für viele Menschen das Scheitern schon fast zum Konzept dazugehört. Das heißt, die Idee, na mal gucken, ob das jetzt dieses Mal klappt, die ist schon so eng mit dem guten Vorsatz assoziiert, dass wir das schon gedanklich mit vorwegnehmen und das beeinflusst natürlich unser Durchhaltevermögen, unsere Willenskraft und unsere konkreten Verhaltensmuster dann auch im Alltag.
Hat das dann auch mit dem festgesetzten Datum zu tun? Also wenn ich mir jetzt vornehme, ab dem nächsten Jahr esse ich weniger Süßigkeiten oder gar keine mehr, ist das ja sehr grundsätzlich. Und das ist was anderes als zu sagen, ich versuche mal in den nächsten Tagen keine Süßigkeiten zu essen. Dann mache ich das und vielleicht fällt das dann auch gar nicht so schwer, weil ich ja weiß, ich könnte es jederzeit wieder tun.
In der Tat ist diese Vorstellung eines Nie wieder für viele Menschen einfach komplett unrealistisch. Das ist kein guter Vorsatz im psychologischen Sinne. Ein guter Vorsatz oder ein gutes Ziel muss realistisch sein und Nie wieder Schokolade ist einfach nicht besonders realistisch. Im Übrigen wäre auch aus verhaltenstherapeutischer Sicht zum Beispiel empfehlenswert, nicht nur eben umsetzbare Ziele und Teilziele, kleine Schritte sich vorzunehmen, sondern sich auch sehr genau zu überlegen, was mache ich denn stattdessen? Was esse ich denn dann stattdessen, wenn ich Lust auf Schokolade habe? Oder wann und wo, in welchen Situationen erlaube ich mir ein kleines Stück? Denn das Problem an so radikalen Zielen ist ja auch, dass sie uns unglaublich viel Selbstkontrolle abverlangen. Und warum das schwierig ist, da gibt es einiges an Forschung. Damit provoziert man regelrecht so einen Bumerang-Effekt.
Aber bei 7 Wochen ohne funktioniert das ja ganz ähnlich wie bei den Vorsätzen fürs neue Jahr. Da klappt das ja deutlich besser.
Also ich glaube, dass wenn wir in der Vergangenheit schon häufig gescheitert sind, dann ist es in der Tat auch wahrscheinlicher. Oder wenn wir viele Leute kennen, die häufig scheitern, dann verknüpft sich das und wir nehmen uns sozusagen selber in unserer Zielsetzung gar nicht mehr ernst. 7 Wochen sind ein überschaubarer Zeitraum und das wäre genau das, was wir so ein realistisches Teilziel nennen würden, was man auch zum Beispiel aus der Organisationspsychologie heraus empfehlen könnte.
Was können wir insgesamt tun, um uns besser an unsere guten Vorsätze halten zu können?
Ja, was auf jeden Fall ratsam ist, ist zu vermeiden, dass es zu radikal ist, dass man sich also zu viel abverlangt und damit ständig so viel Selbstkontrolle von sich verlangt, dass man dann irgendwann sozusagen kollabiert, also diese Selbstregulationskompetenz, dieses sich im Griff haben können, irgendwann einfach erschöpft ist, der Akku ist leer und dann schmeißt man gleich alles über Bord. Und zu so einer konkreten Zielsetzung gehört auch ganz wichtig dazu eine konkrete Planung, also sich auch zu überlegen, wie gehe ich mit kritischen Situationen um? Was könnte im Alltag eine typische Falle sein, in die ich tappe? Ne? Ich komme dienstags abends erschöpft um 7:30 nach Hause. Wie realistisch ist es, dass ich mich nochmal aufrufe und ins Fitnessstudio gehe? Oder auch, wenn andere mich in Versuchung bringen, beispielsweise wieder zu rauchen oder ungesunde Dinge zu essen. Sich dann auch wirklich mental diese Situation auszumalen und sich Verhaltensstrategien zu überlegen und die vielleicht sogar zu proben.
Heißt das, man sollte die guten Vorsätze erstmal üben?
Das kann man in der Tat tun. Dazu gibt es einige interessante neuere Untersuchungen, die zeigen, dass man eben tatsächlich durch solche Übungssituationen auch seine neuronalen Assoziationen verändert. Dass also beispielsweise der automatische Gedanke, lecker will ich haben, den viele Menschen bei dem Stichwort Schokolade irgendwie im Kopf haben, dass man so eine Assoziation tatsächlich überwinden kann, zugunsten einer Assoziation zum Beispiel eben mit dem übergeordneten Ziel, ich möchte ja abnehmen, ich möchte Gewicht reduzieren. Und da hilft Üben, Üben, Üben in der Tat.
Wie sieht dieses Üben genau aus?
Also es gibt beispielsweise eine, wie ich fand, interessante Untersuchung, die sich ein Phänomen zunutze macht, das wir Embodiment nennen, dass also auch Körperbewegungen assoziiert sind mit sich zu etwas hingezogen fühlen oder etwas ablehnen. Und man hat in dieser Untersuchung Alkoholiker an einem Joystick die ablehnende Geste des Wegdrückens machen lassen, angesichts eines alkoholischen Getränkes, was ihnen am Bildschirm präsentiert wurde, und eine heranziehende Geste bei einem Softdrink. Und da war es so, dass tatsächlich nur 4 mal 15 Minuten eines solchen Trainings einen Effekt auf die Rückfallwahrscheinlichkeit hatten. Und was man vor allem üben sollte, ist eben tatsächlich so etwas wie Gedankenkontrolle oder Impulskontrolle. Auch dazu gibt es Studien, wo Leute trainiert haben, zum Beispiel angesichts von so typischen Snacks wie eben Chips oder Schokoriegeln oder dergleichen, sich ein innerliches Stoppsignal zu setzen und das sich auch zu visualisieren, also wirklich bildhaft vorzustellen. Die haben dann mehrere Trainingsdurchgänge durchlaufen. Das sind immer Laborexperimente. Und man kann aber zeigen, dass es tatsächlich auch das offene Verhalten beeinflusst, insofern als die Leute, wenn sie sich dann anschließend als Dankeschön für die Teilnahme was aussuchen dürfen, eher ein Stück Obst wählen.
Wir sind ja auch alle so etwas wie Gewohnheitstiere. Das spricht manchmal dann ja doch gegen das Durchhalten bei der Umsetzung, auch wenn da ein Stoppschild ist.
Ja, man muss eben wirklich Willenskontrolle dagegen setzen und eine bewusste Handlungsplanung dagegen setzen, gegen diese alte Gewohnheit. Und auch da hilft eben tatsächlich das mentale Training im Sinne eines mentalen Probehandelns. Wir wissen, dass sich eine neue Verhaltensweise genau vorzustellen, die gleichen Hirnareale aktiviert, wie wenn man sie tatsächlich ausübt.
Ich versuche also, mein Gehirn selbst ein bisschen umzuprogrammieren.
Das wäre zumindest ratsam, weil diese Gewohnheiten sind ja wirklich tief eingeschliffen häufig und wir müssen umlernen. Das klingt so ein bisschen nach Gehirnwäsche und vielleicht auch dadurch etwas gruselig, aber es ist eben das, was funktioniert.
Haben Sie selbst gute Vorsätze für dieses Jahr?
Ja, das wäre in der Tat, mehr Zeit für schöne Dinge einzuplanen. Ich bin auch immer wieder verlockt, mehr zu arbeiten, als ich eigentlich möchte. Ich möchte gerne viel Zeit mit meinen Kindern verbringen, Zeit für Freunde haben und auch so ein bisschen, um das eine oder andere Hobby wieder aufleben zu lassen. Und ich weiß, dass ich mir dafür einfach Zeitfenster im Kalender frei halten muss. Die werden reserviert und ich lasse mich von der Erinnerungsfunktion dann eben auch wieder darauf hinweisen, damit ich es nicht vergesse.
Das war Katja Mierke, Wirtschafts- und Sozialpsychologin an der Hochschule Fresenius in Köln. I've become my fingerprint, and I am not one. Neben dem endlich Sport treiben gehört zu den beliebtesten guten Vorsätzen in jedem Jahr das Abnehmen. Die Weihnachtsgans ist gegessen, das Silvestermenü verdrückt und schon sollen die Pfunde wieder purzeln. Viele Menschen beginnen darum das neue Jahr mit einer Diät. Sie fühlen sich zu dick oder wollen sich endlich mal gesünder ernähren. Dafür gibt es am Anfang jeden Jahres natürlich immer eine Menge an neuen Tipps und Diäten. Ernährungswissenschaftler beobachten und untersuchen die verschiedenen Angebote sehr genau, kommen aber immer wieder zum gleichen Ergebnis. Daniela Remus berichtet.
In Kinokomödien wie Bridget Jones oder Dickste Freundinnen, in Ratgeberliteratur oder Gesprächen unter Arbeitskollegen wird immer wieder deutlich. Themen wie Diät und gesunde Ernährung sind allgegenwärtig. Vor allem am Anfang eines jeden Jahres.
Letztendlich beobachten wir dieses Phänomen jedes Jahr. Zu Beginn des neuen Jahres werden Alternativen in Anführungsstrichen gesucht, um sich gesünder zu ernähren. Aber all das, was jedes Jahr neu auf den Tisch kommt als neue Diät, ob das mit viel Fleisch oder wenig Fleisch oder kein Fleisch, viel Fett, wenig Fett, letztendlich führt das alles langfristig gesehen nicht zu einer gesunden Ernährung.
Ob Low Carb, 24-Stunden-Diät, Eiweißshake, alle diese Wunderkuren helfen nicht, um abzunehmen oder sich gesünder zu ernähren, sagt Bernhard Watzel, Ernährungswissenschaftler vom Max-Rubner-Institut in Karlsruhe. Um die guten Vorsätze beim Thema Ernährung umzusetzen, müssen andere Wege eingeschlagen werden.
Also eine gesunde Ernährung ist von der Wissenschaftsseite her sehr klar zu definieren. Da gibt es unter den Wissenschaftlern einen klaren Konsens. Und zwar bedeutet eine gesunde Ernährung, dass wir zunächst einen hohen Anteil pflanzlicher Lebensmittel haben. Wir haben hier in Deutschland eher einen hohen Anteil an tierischen Lebensmitteln und zu wenig Gemüse, zu wenig Obst, zu wenig Hülsenfrüchte und Getreide.
Jeder, der gesünder essen oder dauerhaft an Gewicht verliert, möchte, sollte sich zu einem hohen Anteil von pflanzlichen Lebensmitteln ernähren. Das entspricht dem Stand der aktuellen Ernährungsforschung. Und das empfiehlt auch Marlies John, Ökotrophologin am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Aber natürlich stecken da auch viele Vitamine drin, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, die sicherlich noch nicht ganz wissenschaftlich gut bewiesen sind, aber schon so zeigen, dass sie natürlich entzündungshemmend und immunregulierend wirken oder auch Blutdruck senken wirken können. Und auch gerade Vitamin K auch für Bluthochdruckpatienten, also ganz, ganz viele Mikronährstoffe stecken im Gemüse.
Darüber hinaus enthalten pflanzliche Lebensmittel nicht nur die hinlänglich bekannten Ballaststoffe, sondern haben auch eine geringere Energiedichte. Deshalb kann mehr von ihnen gegessen werden, ohne an Gewicht zuzulegen. Und außerdem, das bestätigen die jüngsten Forschungen, sind sie vor allem wegen der sekundären Pflanzenstoffe wichtig für den menschlichen Organismus, denn diese können vor Krankheiten schützen, erklärt Bernhard Watzel.
Wir haben eine große Vielfalt an sogenannten sekundären Pflanzenstoffen, weshalb unter anderem auch Soja interessant ist, aber nicht nur Soja, sondern auch die normale Banane, besonders der Apfel, der Grünkohl. Das sind alles Pflanzen, die besondere Vertreter der sekundären Pflanzenstoffe beinhalten. Ich nenne mal ein Beispiel Flavonoide oder Carotinoide. Und das sind Stoffe, die sehr stark in unserem Organismus Körperfunktionen, physiologische Funktionen beeinflussen können. Und diese Stoffe kommen auch wiederum nur in den pflanzlichen Lebensmitteln vor.
Diese sekundären Pflanzenstoffe haben für den menschlichen Organismus einen hohen Stellenwert. Sie können den Blutdruck senken, das Immunsystem und die Verdauung anregen. Sie wirken entzündungshemmend und regulieren den Blutzuckerspiegel, auch wenn die Wissenschaftler noch nicht zufriedenstellend erklären können, warum das so ist. Denn vieles, was im Labor klappt, lässt sich bisher noch nicht ohne weiteres auf den Menschen übertragen, sagt Marlies John.
Es gibt so leichte Hinweise schon für Heidelbeeren oder für Granatapfel, dass man schon in Vitro-Versuchen gesehen hat, dass es antikanzerogen oder entzündungshemmend wirkt. Aber die Übertragung auf die normale gesunde Ernährung, auch mit dem Inhalt, was man so schaffen kann an diesen kleinen Stoffen, ist noch nicht so ganz übertragbar.
Vor allem die Sojabohne wird wegen einigen dieser Eigenschaften seit Jahren bei uns begeistert verzehrt. Aber diese asiatische Bohne, selbst wenn sie ganz natürlich gewachsen ist, kann auch nicht mehr als einheimische Pflanzen, hat Sabine Kulling, Biochemikerin am Max-Rubner-Institut, bei ihren Forschungen festgestellt.
Wir am Max-Rubner-Institut sehen Soja-Lebensmittel als ganz normale Lebensmittel. Sie sind weder in irgendeiner Weise schädlich für die Gesundheit, noch sind sie gerade auch im Vergleich mit anderen Lebensmitteln besonders gesundheitsfördernd. Sie stellen also keine Superfoods dar, was häufig auch zu lesen ist.
Also auch mit der Sojabohne lassen sich die guten Vorsätze einer gesünderen und gewichtsreduzierenden Ernährung in diesem Jahr nicht umsetzen. Zumindest nicht besser als mit anderen Lebensmitteln. Zwar enthält die Sojabohne tatsächlich viel hochwertiges Protein, aber das ist auch in Walnüssen, in Brokkoli oder Spinat zu finden. Überhaupt halten die Ernährungswissenschaftler und Biochemiker wenig davon, dass ganz bestimmte Lebensmittel als sogenannte Superfoods angepriesen werden, die die Menschen hierzulande mit dringend benötigten Inhaltsstoffen versorgen könnten, betont der Ernährungswissenschaftler Bernhard Watzel.
Die Produkte, die wir jetzt hierher importieren, die sind in keinster Weise ernährungsphysiologisch hochwertiger, nicht gesünder als die Produkte, die Heidelbeere, die Erdbeere, die Walnuss oder die Haselnuss, die wir hier in Europa oder in Deutschland produzieren. Das heißt, es ist eindeutig nicht der Fall, dass wir über Superfoods besondere gesundheitliche Vorteile bekommen, die wir über heimische Produkte, die wir schon seit Jahrtausenden hier in Mitteleuropa verwenden, nicht in vergleichbarer Weise bekommen würden.
Ob es um die Gesundheit oder das Körpergewicht geht, die neuen Superfoods werden auch in diesem Jahr nicht bei der Umsetzung der guten Vorsätze helfen. Wer seine Ernährung verbessern will, sollte einfach den Anteil tierischer Ernährung drosseln. Darüber sind sich Ernährungswissenschaftler auch in diesem Jahr einig.
Gute Vorsätze nach Weihnachtsgans und Silvesterschmaus. Ernährungstipps fürs neue Jahr, Daniela Remus berichtete.
It comes right back once out the door. It comes right back once out the door. I've been losing sleep and lost in my heart, taking turns that lead right back to the start. All in all, I know it's time does pass.
In diesem Jahr mehr Energie sparen, auch das ist einer der guten Vorsätze von vielen Menschen. Jeder kann ihn für sich umsetzen. Weniger fliegen, weniger heizen, weniger Elektrogeräte nutzen. Viel wichtiger wäre es allerdings, wenn auch in der Industrie mehr von diesem Vorsatz zu spüren wäre, sagen Wissenschaftler. Hartmut Grawe hat mit Energieexperten über ihre Sparideen für dieses Jahr gesprochen.
Der gute Vorsatz, in diesem Jahr mehr Energie zu sparen, sollte in Städten anfangen. Denn sie verbrauchen fast 2/3 der Energie, die auf dem Globus produziert wird. In der Industrie, beim Wohnen, auf den oft langen Wegen zwischen Arbeit und Freizeit. Und immer mehr Menschen ziehen in eine Stadt und verbrauchen dort Energie in jeglicher Form. Dort, wo viele Menschen leben, sind gemeinsame Einsparungen darum sehr sinnvoll, sagt Timothy Farrell.
In der kolumbianischen Hauptstadt Bogota wurde der Bustransport modernisiert. 2100 alte Busse wurden durch effizientere ersetzt. Es gibt nun 40% weniger Abgase, 92% weniger Unfälle und der Kraftstoffverbrauch hat sich fast halbiert.
Der australische Energiewissenschaftler Timothy Farrell gehört zum Team des Copenhagen Center on Energy Efficiency. Das dänische Institut koordiniert die Energiesparbemühungen der Vereinten Nationen und berät Volksvertreter weltweit in Energiefragen. Es sind nicht nur gute Vorsätze. Die Industriestaaten müssen eine Vorbildfunktion einnehmen, betont Farrell.
Wenn die Industriestaaten nicht mithelfen, besteht die Gefahr, dass unsere Fehler in anderen Ländern wiederholt werden. Energiesparprogramme werden dann überall langsamer oder gar nicht umgesetzt.
Die Wege zum Arbeitsplatz müssen kürzer und besser organisiert werden, fordern Wissenschaftler. Und dabei gehe es nicht nur ums Energiesparen. Weniger Abgase und Grünflächen sorgen für ein insgesamt gesünderes Leben. Wenn es allerdings darum geht, Energie einzusparen, geht das in den Städten nicht nur im Verkehr.
Neuseeland hatte unglaublichen Erfolg mit einem umgerechnet 300 Millionen Euro schweren Förderprogramm für die Isolierung von Privathäusern. Durch die positiven Effekte in vielen Bereichen hat jeder investierte Dollar dem Land letztendlich 4 Dollar Gewinn gebracht.
In der Tat ist das Heizen der größte einzelne Energiefresser überhaupt. Nicht nur im privaten Bereich, in der Industrie auch oft durch das unabsichtliche Heizen. Alexander Sauer leitet das Institut für Energieeffizienz in der Produktion der Universität Stuttgart. In seinen Untersuchungen hat er herausgefunden, dass in der Industrie die meiste Energie durch Abwärme verschwendet wird. In der Metallverarbeitung etwa verlassen glühende Endprodukte den Gasofen und kühlen langsam ab. Riesige Mengen Wärmeenergie verpuffen einfach.
Und jetzt ist die Frage, wie kann ich zum Beispiel zum einen die Abwärme von diesen fertig hergestellten Bauteilen nutzen, um beispielsweise die Vorprodukte aufzuwärmen. Da kann ich also eine Energieübertragung machen.
Würde der gute Vorsatz, mehr Energie zu sparen, auch in der Industrie beherzigt, könnten zum Beispiel solche Ofenanlagen besser isoliert werden, damit weniger Hitze verloren geht, sagt Sauer. Der Stuttgarter Experte macht deutlich, kleine Verbesserungen in Bereichen mit hohem Energieeinsatz bringen in der Summe mehr als große Einsparungen in Branchen, die nicht so viel Energie verbrauchen.
Wir haben schon eine sehr große Energieverbrauchskonzentration in den energieintensiven Bereichen.
Trotzdem gilt, jede Energiesparmaßnahme ist wichtig und hilft. Auch Kleinvieh macht Mist.
Weil am Ende des Tages zählt letzten Endes natürlich jede Kilowattstunde, die wir möglichst kostengünstig erschließen können.
Zum Leidwesen der Forscher ist von den guten Energiesparvorsätzen in der Industrie allerdings nicht viel zu spüren. Die Bereitschaft dafür hat bei deutschen Unternehmen eher wieder abgenommen, sagt Sauer. Das zeigt der sogenannte Energieeffizienzindex, den die Stuttgarter Experten kurz vor dem Jahreswechsel aktualisiert haben. Den Firmen fehlen oft Mitarbeiter mit dem nötigen Fachwissen über Energieeffizienz. Außerdem halten Unsicherheiten in der Gesetzgebung Firmen von energiesparenden Investitionen ab. Ebenso der Umstand, dass Investoren die positiven Effekte des Energiesparens oft gering schätzen.
Selbst wenn eine Energieeffizienzinvestition beispielsweise eine kürzere Amortisationsdauer hat als eine strategische Investition, wird trotzdem in die strategische Investition investiert und nicht in die Energieeffizienzmaßnahme, weil ich damit natürlich meine zukünftige Lieferfähigkeit oder Marktpositionierung absichere.
So bleibt Überzeugungsarbeit die wichtigste Aufgabe der Forscher im Bereich Energiesparen. Vielfach verhindert das eingefahrene Tagesgeschäft, dass Firmen und städtische Verwaltungen die immensen Möglichkeiten erkennen, die eine bessere Nutzung der Energie in sich birgt. Kaum zu glauben, aber in vielen Firmen laufen nachweislich noch immer aus purer Gewohnheit Anlagen nachts und am Wochenende durch, die man eigentlich ohne Probleme auch abschalten könnte.
Wir müssen handeln. Maßnahmen müssen in den Staaten und in unseren Städten schneller umgesetzt werden. Weil die Urbanisierung so stark zunimmt, müssen wir Städte intelligenter und lebenswerter gestalten.
Privat steht kaum jemand von uns gerne im Stau und hat hohe Heizkosten. Ein guter Vorsatz für das neue Jahr: den Willen zum Energiesparen auch in die Firma tragen.
Hartmut Grawe über neue Energiesparideen aus der Wissenschaft. Um diese und andere gute Vorsätze für dieses Jahr ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um den Vogel des Jahres.
Made me feel just like a dog.
Geräusch, das wir alle kennen. Es ist der Ruf des Vogels, der immer wieder in Krimis zu hören ist. Dabei handelt es sich eigentlich um keinen unheimlichen oder gefährlichen Vogel. Der Waldkauz ist eine Eulenart, die mit ihrem grau-bräunlichen Gefieder eher fast ein wenig unscheinbar wirkt. Stellvertretend für alle Eulenarten ist dieses Tier zum Vogel des Jahres ernannt worden. Bei dieser Auszeichnung handelt es sich eigentlich immer um ein Tier, auf das besonders hingewiesen werden soll, um seinen Schutz zu verstärken. Denn in der Regel handelt es sich um eine bedrohte Art, was sich von den Waldkäuzen allerdings nicht sagen lässt. Die Bestände sind stabil, sagen Wissenschaftler. Aber was war dann der Grund dafür, dass der Waldkauz zum Vogel des Jahres 2017 wurde? Michael Kurt mit Einzelheiten zu diesem Tier.
Von Januar bis in den März hinein balzen Waldkauzmännchen um die Wette bzw. um die Weibchen. Und wenn ein Weibchen in der Nähe ist, geht das Rufen hin und her. Erst der Mann, dann die Frau, dann wieder Herr Waldkauz und es antwortet Frau Waldkauz. Rund 20 Minuten nach Sonnenuntergang beginnt diese Gesangsdarbietung, weiß Ludwig Upphus, Eulenexperte im Naturschutzbund Deutschland. Auf seinem Weg durch ein Waldgebiet in der Nähe des niedersächsischen Mellendorf sucht er nach Waldkäuzen und ihren Rastplätzen.
Hier kann ich Ihnen eine Höhle des Schwarzspechtes zeigen, dort etwa in 10, 12 Meter Höhe. Und dem Schwarzspecht folgen etwa 40 Wirbeltierarten in seiner Höhle, wenn er sie gebaut hat.
Das Eichhörnchen, Meisen oder auch der Gartenrotschwanz nutzen das vom Specht komfortabel ausgebaute Astloch. Und wenn es groß genug ist, fliegt auch der Waldkauz hinein. Und zwar nahezu geräuschlos. Ein ungewöhnlich dichtes und samtartiges Polster auf der Oberseite der Flügel und die kammartigen Zähnchen an den Kanten der äußersten Flügelfedern verwirbeln den Luftstrom beim Fliegen und unterdrücken jedes Geräusch. Außerdem beherrscht der Waldkauz noch ein Kunststück. Er kann über seine rechte Schulter gucken, wenn er den Kopf nach links dreht. Ein beweglicher Hals, der ein Manko, seine starren nach vorne gerichteten Augen, ausgleicht. Schließlich erreicht Ludwig Upphus eine Baumgruppe am Rande eines kleinen Pfades.
Hier ist so eine Altholzinsel, wie wir sagen, aus Buchen in der mittleren Höhle. Das ist hier so dunkel. Und in der mittleren saß er jetzt zweimal hintereinander drin. Ich sehe ihn jetzt nicht. Jetzt ist er untergetaucht.
Upphus greift zu einem Hilfsmittel, einer Klangattrappe, einer Flöte, mit der er den Ruf des männlichen Waldkauzes imitiert.
Ich kann mal gucken, ob er reagiert.
Aber der Waldkauz will sich einfach nicht zeigen, obwohl sich der Eulenexperte sicher ist, dass er zu Hause ist. Es wird klar, wie schwierig es ist, den Waldkauzbestand genau zu erfassen. Die Brutplätze sind oft schwer zu erreichen, das Gewölle auf dem Boden, die Reste der Nahrung, ist einem Waldkauz schwer zuzuordnen und die akustische Ortung durch die Eulenzähler gelingt ja auch nicht immer. Zudem ist der Waldkauz im wahrsten Sinne des Wortes ein wildes Tier.
Er kann sehr aggressiv auftreten und das heißt, er ist sehr wehrhaft, was seine Verteidigung seiner Jungvögel angeht.
Doch es gibt einigermaßen zuverlässige Zahlen. Auch ein Verdienst von Ubo Mammen und seinen Mitstreitern, die sich im Rahmen eines Monitoring-Programmes mit dem Namen Meros die Zählung von Eulenarten auf die Fahne geschrieben haben.
Bei Meros gibt es über Deutschland verteilt rund 200 Kontrollflächen, die jedes Jahr untersucht werden. Und aus diesen Daten kann dann die Politik letztlich die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Auch die Naturschutzverbände brauchen diese Daten, um ihre Schutzstrategien für die Arten daraus zu entwickeln.
Bisher sieht es für den Waldkauz gut aus. Die Bestände sind stabil.
In Deutschland haben wir etwa 50.000 Brutpaare. Und weltweit sind es etwa 1 Million Waldkäuze.
Dass diese Eulenart trotzdem Vogel des Jahres 2017 wurde, liegt daran, dass sich diese erfreulichen Zahlen nach Einschätzung der Wissenschaftler auch jederzeit ändern könnten. Mit ihrer Entscheidung wollen sie darauf aufmerksam machen, wie leicht sich diese Situation ändern kann, wenn Waldbau nicht naturnah betrieben wird. Denn die dicken alten Buchen und Eichen dienen nicht nur Waldkäuzen als Brutplätze, sondern sind auch bei Forstwirten beliebt, die ein Interesse daran haben, das Holz dieser Bäume zu verkaufen. Dazu steht der Waldkauz auf dem Speiseplan des Uhus. Und noch gefährlicher für ihn sind Autos, die den Vogel oft erlegen, wenn er im Tiefflug über der Straße nach Beute jagt. Nicht zuletzt machen ihm auch Wetterveränderungen zu schaffen. Eine Aussage darüber zu machen, wie sich der Bestand dieses Eulenvogels entwickeln wird, ist daher schwierig.
Man weiß nicht, ob der Waldkauz abnimmt oder zunimmt. Insgesamt ist er konstant und wie bei allen Eulen schwanken die Bestände des Waldkauzes natürlich auch sehr stark. 1997 war für den Waldkauz ein absolutes Negativjahr, ein sehr schlechter Brutbestand. Das lag an dem sehr harten Winter von 96 zu 97.
Wissenschaftler wollen dem Waldkauz helfen und die stabilen Bestände erhalten. Der Titel Vogel des Jahres ist nur eine Möglichkeit, sagt Ludwig Uphus. Eine andere ist aktive Hilfe und er zeigt auf eine angelegte Nisthilfe für Waldkäuze, ein rund 1 Meter hoher, ausgehöhlter Teil einer Eiche mit Deckel, oben in einer Baumkrone.
Der Deckel ist das, ja.
Doch wieder kein Waldkauz zu sehen. Die drittgrößte Eule Deutschlands, etwas größer als eine Krähe, zeigt sich nicht gern, weiß Uphus, auch wenn wir ihn in Wäldern oft hören können. Wissenschaftler wollen nicht zuletzt auch durch den Titel Vogel des Jahres und die dadurch steigende Aufmerksamkeit für den Waldkauz dazu beitragen, dass das auch in Zukunft so bleibt.
Der Waldkauz, Vogel des Jahres 2017. Das war ein Beitrag von Michael Kurt.
Once you made a promise you could not keep, too long a time ago. You said you'd sail around the world with me. You really thought, I know, a promise I was led to believe I did. A promise you said to me you did. I've got to go alone, don't follow me.
Ein bestimmtes Protein im menschlichen Körper erregt seit einigen Jahren großes Interesse bei Forschern. Sein Name ist Neprilysin. Ein Eiweiß, dem viel zugetraut wird. Und das, weil es eine sehr vielfältige Wirkung zu haben scheint. Zum Beispiel bei Alzheimer oder Bluthochdruck. Und vielleicht sogar auch bei Diabetes, wie Forscher an der Universität Osnabrück herausgefunden haben, als sie sehr kleine Tiere untersucht haben. Fruchtfliegen. Susanne Schäfer hat die Wissenschaftler im Labor besucht.
Fruchtfliegen, das sind diese winzig kleinen Tiere, die im Sommer gerne über dem Obstkorb schwirren. Eigentlich sind sie eher lästig. Aber wenn Heiko Harten von der Fruchtfliege spricht, dann gerät das alles in den Hintergrund. Und Drosophila, so ihr lateinischer Name, wird zu einem wertvollen Tier.
Seitdem ich hier arbeite, hat sich zumindest mein Blick auf die Tiere geändert. Es ist schon erstaunlich, wie ähnlich sie uns teilweise sind, vor allem was die Genetik angeht. Und was einfach sehr schön ist, dass wir sie relativ gut für unsere Fragestellung einsetzen können. Das macht sie sozusagen zu einem wertvollen Organismus für uns.
Und deshalb werden sie auch sicher aufbewahrt.
Das ist unsere Stammsammlung. Das heißt also, in diesem Raum befinden sich ca. 2500 verschiedene Drosophila-Linien, die alle genetisch leicht unterschiedlich sind. Also keine dieser Linien ist identisch und keine davon ist wildtypisch. Das ist sozusagen unser Allerheiligstes.
Dabei ist es nur ein kleiner, klimatisierter Raum mit Regalen, in denen Schachteln mit Glasröhrchen stehen. Und darin krabbeln die Fruchtfliegen in allen Stadien. Erwachsene, Kinder und Larven. Eine solche Drosophila-Linie zu züchten dauert mehrere Monate. Deshalb sind die Fläschchen so wertvoll. Denn an den Fliegen können die Biologen aus Osnabrück erforschen, wie sich die genetische Veränderung bemerkbar macht. Leben sie länger oder kürzer? Sind sie dicker oder dünner? Konkret hat Heiko Harten das mit den Fliegen gemacht, bei denen die Menge des Proteins Neprilysin verändert wurde.
Diese Proteine sind für uns einfach sehr interessant, weil Neprilysin im Menschen mit der Entstehung verschiedener Krankheiten in Verbindung gebracht werden. Beispielsweise geht man stark davon aus, dass Bluthochdruck, Alzheimer oder auch Krebs teilweise von Neprilysin ausgelöst bzw. beeinflusst werden können.
Und auch Diabetes. Das hat Heiko Harten mit seinem Neprilysin-Test an den Fruchtfliegen herausgefunden.
Die für uns relevante aktuelle Kreuzung ist hier drin.
Er greift in einen 27 Grad warmen Brutschrank und holt ein Glasröhrchen mit Fruchtfliegen heraus.
Wenn sich diese Larve hier mal ansehen, dann ist die maximal halb so groß wie beispielsweise diese. Deutlicher Unterschied. Das haben wir natürlich quantifiziert und die entsprechenden Daten zusammengetragen und konnten sehr schön zeigen, dass die reduzierte Produktion der Insuline auch sehr deutlich mit einem mit verringerten Körperwachstum korreliert.
Also mehr Neprilysin sorgt dafür, dass weniger Insulin produziert wird und die Fliegen kleiner sind. Zur genaueren Untersuchung mussten die Fliegen aus Osnabrück auf Reisen gehen. Per Post verschickte Heiko Harten sie nach Dänemark. Ein Biologe aus Kopenhagen hat den Stoffwechsel der Fruchtfliegen unter die Lupe genommen. Und der entscheidende Moment für die Forschung von Heiko Harten war dann die Antwort aus Kopenhagen. Denn von da an war klar, die Fliegen mit mehr Neprilysin haben auch eine erhöhte Glukosekonzentration im Blut.
Das heißt also, die Zuckeraufnahme aus dem Blut scheint gestört zu sein, was natürlich intuitiv erstmal vermuten lässt, dass die Insulinproduktion gestört ist, was wir auch belegen konnten. Dieses reduzierte Größenwachstum, die erhöhte Glukosekonzentration und natürlich die reduzierte Insulinexpression sind deutliche Hinweise darauf, dass diese Tiere tatsächlich so eine Art Diabetes entwickelt haben.
Denn das Neprilysin setzt sich auf den insulinproduzierenden Zellen und auf den Muskeln fest und ruft ganz laut Stopp, sodass die Fruchtfliege weniger Insulin freisetzt. Einen Zusammenhang zwischen Neprilysin und Insulinproduktion haben auch schon Forscher aus Seattle an Mäusen nachgewiesen. Dennoch hat die Studie aus Osnabrück Neuigkeiten zutage gefördert, sagt Annette Schürmann. Die Professorin aus Potsdam ist Vorstandsmitglied bei der Deutschen Gesellschaft für Diabetes.
Ich fand die Studie natürlich sehr interessant, weil die Arbeitsgruppe in Osnabrück gezeigt hat, dass Neprilysin eine Reihe von Peptiden spalten. Sie hat also einige neue Substrate entdeckt. Man muss allerdings auch bedenken, dass die Situation in der Fliege sicherlich eine andere ist als bei Säugetieren, beim Menschen oder bei der Maus.
Denn in der Fruchtfliege gibt es gleich mehrere Arten von Neprilysin, beim Menschen nur eines, was mit Insulin zusammenhängt. Und hinzu kommt, während Neprilysin im Zusammenhang mit Diabetes einen negativen Einfluss hat, hat es im Gehirn und somit bei Alzheimer einen positiven Effekt.
Deshalb fürchte ich, wenn jetzt dieses Enzym blockiert würde, pharmakologisch, also mit Hilfe von Medikamenten, dass man da einen negativen Einfluss auf das Gehirn beobachten würde. Es sei denn, man präpariert eine Substanz, die nicht ins Gehirn geht.
Dieses Problem, also dass Neprilysin gleich mehrere Prozesse im Körper gleichzeitig beeinflusst, kennt auch Heiko Harten. Er plant jetzt schon die nächsten Tests.
Was wir vorhaben, ist, das menschliche Neprilysin einzusetzen, um herauszufinden, ob entsprechende Faktoren im Menschen auch von diesem Neprilysin gespalten werden. Falls das der Fall ist, ist das ein sehr schönes Indiz dafür, dass die Prozesse im Menschen ähnlich ablaufen wie in der Fruchtfliege.
Und selbst wenn er damit Erfolg hat, bis seine Forschung auch dem Menschen nützen wird, vergehen noch mehr als 10 Jahre. Denn die Arbeit von Heiko Harten ist Grundlagenforschung. Mit seinem Fruchtfliegenexperiment hat er ein Teil in einem großen Puzzle gesetzt.
Das Fruchtfliegenexperiment. Das war ein Beitrag von Susanne Schäfer.
Notizen aus der Wissenschaft.
Experten sehen bislang keine Anzeichen für ein Abflauen der Vogelgrippe in Deutschland. Seit dem ersten Nachweis des H5N8-Erregers Anfang November seien bereits fast 30 Ausbrüche in Geflügelhaltungen registriert worden, sagte eine Sprecherin des Friedrich-Löffler-Instituts in dieser Woche. Der hochansteckende Erreger war in Deutschland erstmals im vergangenen Jahr am 8. November bei einer toten Wildente am Bodensee und verendeten Wasservögeln in Schleswig-Holstein nachgewiesen worden. Inzwischen sind 15 Bundesländer betroffen. Eine medizinische Sensation, so hieß es in dieser Woche immer wieder. Zwei Wissenschaftler aus Irland sagten, sie hätten im menschlichen Körper ein neues Organ entdeckt, das Gekröse. Das Gekröse ist der Medizin allerdings schon lange bekannt. Es sind Bänder in unserem Körper, die verschiedene Darmabschnitte an einer Stelle halten. Neu an ihrer Erkenntnis sei allerdings, wie die beiden irischen Forscher betonten, dass diese Bänder zusammengehören und ein Organ bilden. Auch das sei aber leider nicht neu, entgegneten andere Wissenschaftler. So sagte zum Beispiel Heike Kielstein, Anatomieprofessorin des Uniklinikums Halle, dem MDR.
Also seit ich Medizinerin bin und Medizinstudierende unterrichte, das ist über 20 Jahre, ist es ganz klar ein Organ gewesen.
Entlang der australischen Ostküste treibt eine Monsterqualle ihr Unwesen. Eine Art, die sich vermehrt hat. Eigentlich ist das Tier nur etwa einen Kubikzentimeter klein, hat aber bis zu einem Meter lange Tentakeln, kann stechen und das hochgiftig. Immer wieder mussten Menschen, die von diesen Quallen gestochen wurden, in Krankenhäusern behandelt werden. Es habe sogar bereits 2 Todesfälle durch diese Quallen gegeben, sagen Wissenschaftler. Die Stiche lösen heftige Schmerzen und Übelkeit aus und können bei älteren und kranken Menschen auch Herzinfarkte verursachen. Immer mehr Vegetarier in Deutschland. Die Möglichkeiten, sich ausgewogen vegetarisch zu ernähren, haben sich in Deutschland in den letzten Jahren deutlich verbessert. Und Vegetarierinnen und Vegetarier sind heute mehr als eine idealistische Minderheit. Zu diesem Schluss kommt eine Anfang der Woche vom Robert-Koch-Institut vorgestellte Studie. Unter den Frauen sind zwar demnach insgesamt nur 6,1% Vegetarierinnen und unter den Männern lediglich 2,5%. Deutlich höher aber ist der Anteil fleischlos lebender Menschen, speziell bei den 18- bis 29-Jährigen. Mehr als 9% der Frauen und 5% der Männer in diesem Alter ernähren sich vegetarisch.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
As a bird does a reap while singing, and a song does tell its soul, as my heart has become naked, as the fields where the forests once grew, for all its worth, I do recall every spring and every fall.
Der britische Physiker Stephen Hawking ist wohl einer der bekanntesten Wissenschaftler unserer Zeit. Mit seinen spektakulären Theorien zum Universum und den schwarzen Löchern machte er immer wieder Schlagzeilen. Und mit seinen zahlreichen Fernsehauftritten wurde der seit über 40 Jahren gelähmte und an den Rollstuhl gefesselte Physiker sogar regelrecht zu einem Fernsehstar, was in der Wissenschaft ausgesprochen selten vorkommt. Am Sonntag wird Hawking 75 Jahre alt. Jens-Peter Marquardt berichtet über den Star aus der Physik.
At the age of 21, I was told I had an incurable disabling disease that would kill me in 2 or 3 years.
Als ich 21 war, wurde mir gesagt, dass ich eine unheilbare Krankheit habe, die mich in 2 oder 3 Jahren töten würde. So Stephen Hawking. Doch es ist anders gekommen. Hawking feiert jetzt seinen 75. Geburtstag. Die Ärzte lagen falsch.
The doctors were wrong about that.
Hawking war damals in Oxford und später in Cambridge ein vielversprechender Student der Mathematik und Astronomie, als die Ärzte amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, diagnostizierten. Eine degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems, die nach und nach jeden Muskel lähmt und ihm später auch die Sprache nahm. Lange Zeit steuerte Stephen Hawking seinen Sprachcomputer über Bewegungen der Wangenmuskeln. Und seit auch das nicht mehr geht, steuert er ihn über die Bewegungen der Augen. War er anfangs noch verzweifelt über seine Krankheit, so sieht er jetzt auch die Vorzüge.
It has freed me from teaching or sitting on boring committees.
Meine Krankheit hat mich davon befreit, in langweilige Ausschüsse zu gehen. Dadurch hatte ich mehr Zeit zum Nachdenken und für die Forschung. Die theoretische Physik ist eines der wenigen Gebiete, auf denen eine körperliche Behinderung kein Handicap ist. Es spielt sich alles im Kopf ab.
It's all in the mind.
Hawkings Theorien über den Urknall, schwarze Löcher und die Quantenphysik sind zu Bestsellern geworden. Seine kurze Geschichte der Zeit wurde in 40 Sprachen übersetzt und weltweit mehr als 10 Millionen Mal verkauft. Sein ganzes Leben ist er auf der Suche nach der Theorie, die alles erklärt. Hawking selber betont, er sei kein zweiter Einstein. Und wahrscheinlich sei er nur wegen seiner Behinderung so berühmt geworden. Trotzdem gibt es kaum jemanden, der so viel erreicht hat, das Wissen über Schwerkraft, Raum und Zeit zu vertiefen. Seine Theorien waren und sind auch umstritten. Er selber korrigierte sich immer wieder einmal. Hawking erklärte, das Universum sei aus dem Nichts und nicht durch die Hand Gottes entstanden. Spektakulär seine Erkenntnisse über die schwarzen Löcher im Weltraum und deren Strahlung, die nach ihm benannt wurde.
Das schwarze Loch bildet sich nur scheinbar, es öffnet sich aber am Ende und gibt die Informationen frei, die in ihm verschwunden sind. So können wir uns der Vergangenheit sicher sein und die Zukunft vorhersagen.
Hawking kritisiert häufig, wie die Menschen mit ihrem Planeten umgehen. Als Lösung für die überbevölkerte Erde bleibe am Ende nur das Ausweichen auf andere Planeten. Er warnt auch davor, dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz außer Kontrolle geraten sei und zur Gefahr für die Menschen werden könnte. Er hat gegen den Austritt seines Landes aus der EU gestimmt und meint, dass er zwar viel von Mathematik verstehe, aber trotzdem seinen Landsleuten beim Brexit nicht helfen könne.
I deal with tough mathematical questions every day, but please don't ask me to help with Brexit.
Trotz aller Warnungen, Hawking ist kein Pessimist. Er glaubt, dass die nächste Generation es besser machen wird. Und trotz seiner schweren Krankheit, Hawking hat nie seinen Humor verloren. Er ist schlagfertig und immer für einen Scherz zu haben. Er hatte im Fernsehen Gastauftritte bei Raumschiff Enterprise und bei den Simpsons. Er ist auf einem Pink Floyd-Album zu hören. Die Monty Python-Truppe ließ ihn bei ihrem Comeback mitsamt Rollstuhl in einem schwarzen Loch verschwinden, während sein Sprachcomputer den Galaxy-Song intonierte.
The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day.
Humor ist eine große Hilfe bei der Erklärung der Rätsel des Universums, so Hawking. Der Spielfilm Die Entdeckung der Unendlichkeit zeigte, welch große Rolle seine erste Frau Jane in Hawkings Leben gespielt hat. Sie hat sich für ihn aufgeopfert und sie hat vor vielen Jahren die Ärzte gestoppt, die nach einer Lungenentzündung empfohlen hatten, die lebenserhaltenden Maschinen abzustellen. Hawking sagt über seine Ex-Frau Jane:
I certainly wouldn't have managed it without her.
Ohne sie hätte ich es niemals geschafft. Sie hat mich allein betreut, als sich meine Lage immer weiter verschlechterte. Wir konnten uns damals keine Pflegekraft leisten.
Die Ehe zerbrach darüber, aber heute ist Stephen Hawking seiner ersten Frau Jane und seinen drei Kindern wieder sehr nahe. Zusammen mit seiner Tochter Lucy hat er begonnen, Kinderbücher zu schreiben.
Stephen Hawkings 75. Geburtstag. Jens-Peter Marquardt berichtete über den Star unter den Physikern unserer Zeit. Die Musik kam heute von Astrid North. Die CD heißt Precious Ruby. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.